sollte jetzt nicht grundsätzlich, wenn man die Cannabis-Therapie anfängt, gleich sich munter nach der ersten Inhalation ins Auto setzen, sondern da gilt es ja wirklich am Anfang auch erstmal die richtige Dosis zu finden. Das Präparat, je nachdem, ob Inhalation oder Tropfeneinnahme, wird ja im Regelfall erstmal auftitriert, was bedeutet, man fängt mit einer recht kleinen Dosis an und steigert die dann langsam. Und da sollte man sich natürlich auch erstmal selber ein bisschen beobachten, wie vertrage ich die ganze Sache und sich dann auch wirklich erst ins Fahrzeug setzen, wenn man sich der Sache gewachsen fühlt.
Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Klicken Sie doch mal rein unter das-pta-magazin.de. Unsere Website haben wir direkt unter dem Podcast verlinkt. Meine Kollegin Stefanie Fasnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem PTA-Beirat von das PTA-Magazin unterhalten sich heute über, Achtung, Medizinalcannabis. Siegler, die in einer Apotheke arbeitet, die ihre Kundschaft bereits seit 2017 mit Medizinalcannabis versorgt, erzählt, was sich mit dem Wegfall des BTM-Status von Medizinalcannabis geändert hat und auf was das pharmazeutische Personal nun bei der Abgabe achten sollte. Außerdem gibt sie Tipps zur Herstellung cannabinoidhaltiger Kapseln und zur Fahrtüchtigkeit unter dem Einfluss von Medizinalcannabis. Neugierig? Dann hören Sie doch gleich mal rein und haben viel Spaß bei dieser Episode. Empfehlen Sie unseren Podcast PTA-Funk weiter. Liken nicht vergessen.
Grüß Gott und hallo nach Biesingen, liebe Sarah, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Runde bei PTA Funk.
Hallo, liebe Steffi, ich freue mich, dass ich heute auch wieder dabei sein darf. Und ich finde, wir haben wieder ein ganz, ganz spannendes Thema für unsere Zuhörer und freue mich auf unseren Plausch.
Genau, unser Thema heute ist nämlich Medizinalcannabis. Da möchte ich dich jetzt mal ein bisschen zu ausquetschen, weil ihr bei euch in den Erdelt-Apotheken, ihr stellt ja schon sehr lange Rezepturen mit Medizinalcannabis her und ihr versorgt inzwischen auch einen ziemlich großen Kundenstamm. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus, nachdem der BTM-Status von Medizinalcannabis im April weggefallen ist? Ihr hattet euch eigens einen riesigen Tresor für Medizinalcannabis angeschafft. Braucht es den jetzt noch?
Ja, da ist es tatsächlich momentan so, dass sich ja die Informationsflut überrollt. Wir haben jetzt ganz lange auf diese Gesetzesänderung gewartet. Es dauerte und jetzt ist es endlich durch. Wir haben uns aber trotzdem momentan noch dafür entschieden, dass wir die Blüten und Extrakte weiter in diesen angeschafften Tresoren unterbringen. Mitunter einfach sind sie dort sehr übersichtlich gelagert und auch die Geruchsentwicklung im gesamten Haus ist nicht so stark dadurch. Und wir haben einfach somit auch einen höheren Schutz vor eventuellem Diebstahl.
Also sag bloß, du magst den Cannabis-Geruch nicht.
Also je nachdem, was gerade für eine Sorte abgefüllt wird, wenn es zum Beispiel Betrocan ist oder sowas, dann finde ich den Geruch schon so ein bisschen stechend bis unangenehm.
Also dann fliehst du eher, als dass du ins Labor gehst.
Genau, und bei uns riecht man das tatsächlich auch, wenn so ein Prüftag ist und man kommt hinten in die Apotheke rein, dann riecht man schon ganz gut, was da gemacht wird.
Oha. Schon seit 2017 kann Medizinalcannabis ja unter bestimmten Voraussetzungen verordnet werden. Und trotzdem hat man ja den Eindruck, dass es noch recht viele Ärzte, aber auch viele Menschen vom pharmazeutischen Personal gibt, die Vorbehalte haben gegenüber der Cannabis-Therapie. Wie stehst denn du selbst zum Medizinalcannabis?
Ja, wir sind in der Apotheke tatsächlich schon seit dem ersten Tag von Beginn an dabei, weil mein Chef da auch sehr viel Pionierarbeit geleistet hat. Und ich finde einfach, es gibt Patienten, bei denen macht es sehr viel Sinn, das einfach mal auszuprobieren. Wir bekommen ja tagtäglich mit, dass Standardmedikationen nicht bei allen Patienten zu einem ausreichenden und gewünschten Ergebnis führen, sodass dann trotz alledem zum Beispiel noch Schmerzen mit da sind. Und da finde ich es einfach schon schön, wenn wir noch eine weitere Option haben, die angeboten werden kann, die eben auch verordnet werden kann. Wir hatten natürlich jetzt am Anfang einen recht hohen Doku- und Prüfaufwand, bis sich das alles mal eingespielt hat, und haben dann auch eine eigene Abteilung gegründet, die sich nur noch damit beschäftigt. Und mein Chef hat eben auch im Umkreis noch relativ viele Ärzte geschult, weil wir da einfach festgestellt haben, wir sind jetzt soweit, aber das Wissen in der Ärzteschaft hat einfach noch komplett gefehlt. Und da haben wir einfach sehr viel geschult und gemacht und können jetzt doch einen relativ großen Kundenstamm passabel dann eben mit der Verordnung auch beliefern.
Was würdest du denn sagen, sind so die Hauptindikationen von Medizinalcannabis bei euch? Du hast gerade Schmerzen angesprochen.
Also wir haben ein paar Schmerzpatienten, die tatsächlich einfach mit der normal gängigen Schmerzmedikation nicht zurande kommen. Das sind zum Beispiel einfach verunfallte Patienten, teilamputierte Patienten mit irgendwelchen Schmerzzuständen, die da einfach nicht gelindert werden können, solche Phantomschmerzen zum Beispiel. Dann haben wir auch ein paar MS-Patienten, die einfach schwer betroffen sind und da einfach schon auch durch das Cannabis deutlich melden, dass Spastiken zum Beispiel weniger da sind. Also das sind so, glaube ich, unsere Hauptversorgungsgebiete.
Der Übersichtlichkeit halber, drösel doch bitte noch mal ganz kurz auseinander, welche Cannabis-Zubereitungen seit April auf einem normalen Rezept verordnet werden dürfen und welche aber weiterhin noch ein Betäubungsmittelrezept nötig haben bzw. brauchen.
Ja, also allen voran sind die Blüten und die Zubereitungen aus diesen Blüten, eben so auch die Extrakte, die daraus gemacht werden, kein BTM mehr. Anders gilt es für das Fertigarzneimittel, was jetzt dieses Nabilon enthält, das Ternemis oder wie man auch immer es ausspricht. Das enthält einen vollsynthetischen Cannabinoid-Extrakt und das ist weiterhin BTM. Dann haben wir ja noch ein weiteres Fertigarzneimittel am Markt, das ist das Sativex, für das alle unsere Kühlschränke schöne Schlösser gebraucht haben, auf einmal einen abschließbaren Kühlschrank notwendig gemacht haben und das ist jetzt aber auch kein BTM mehr. Wir haben momentan die Möglichkeit, jetzt eben auf Rosa-Rezepten Verordnungen anzunehmen und dann dadurch eben jetzt auch neuerdings ja als E-Rezept, was vielleicht noch ein bisschen eine Umstellung in unseren Köpfen sein dürfte. Und dann gibt es aber natürlich noch die ganz normalen Privatpatienten, die weiterhin mit ihrem Privatrezept auf Papierbasis kommen.
Stichwort Privatrezept. Derzeit ist in den Medien zu lesen, dass seit der Legalisierung von Genusscannabis für Erwachsene viele Privatrezepte über Cannabis in den Apotheken anlanden. Konntest du das bei euch auch schon beobachten?
Ja, also wir hatten auch vorher schon ab und an diese Anfragen. Momentan sind es deutlich mehr, das kann ich so schon bestätigen. Grundsätzlich ist es aber meistens, wenn dann auch noch Preisabfragen an diese Anfragen gekoppelt sind, da danach meistens relativ schnell erledigt.
Okay, verstehe. Weil du gerade Preisanfragen gesagt hast, wie sieht es denn eigentlich mit den leistungsrechtlichen Regelungen für Medizinalcannabis aus? Hat sich da, seit es kein BTM mehr ist, irgendwas geändert? Also wer bekommt es verordnet und ist vor allem weiterhin auch noch eine Genehmigung vor der ersten Verordnung zwingend notwendig?
Die Genehmigung, die braucht man weiterhin. Grundsätzlich sollte die eben vor der ersten Verordnung auch stehen, dass der Patient die bei uns auch im Haus vorlegen kann. Wir haben die bisher auch bei uns mit dokumentiert und als es noch die Papierrezepte gab, auch damit eingereicht, weil wir grundsätzlich sowieso schon genug Retaxationen bekommen, sodass wir einfach dem aus dem Weg gehen wollten, dass schon mal die erste Hürde quasi gleich mitgeliefert wird bezüglich der Ablehnung. Und so ist es einfach jetzt auch weiterhin, dass diese Genehmigung eingeholt werden muss. Und darin muss eben festgeschrieben sein, dass die bisherigen Therapieoptionen nicht ausreichend waren. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, was hinterlegt sein muss. Und dann kann man eigentlich schon grundsätzlich sagen, wird das seltenst abgelehnt. Also wir haben manchmal, dass auf dem ersten Weg das abgelehnt wird, helfen dann aber schon den Kunden auch nochmal und manchmal auch den Ärzten in der Antragstellung, was von der Begründung her ganz genau rein sollte, dass das dann im Regelfall auch von der Kostenübernahme nachher alles passt.
Und jetzt nochmal zurück zu den Privatrezepten. Wenn also jetzt jemand tatsächlich ein Privatrezept hat und eine Genehmigung dabei ist, dann ist es ja, sollte man davon ausgehen, dass das Ganze in trockenen Tüchern ist, oder? Als Apotheke.
Genau, dann gilt es als normal zu belieferndes Rezept für uns und kann auch ohne weitere Bedenken beliefert werden.
So, wie ist denn das jetzt? Jetzt hat die Krankenkasse das genehmigt. Der Kunde oder die Kundin kommt mit dem ersten Rezept in die Apotheke. Müsst ihr dann in dem Moment nochmal die Genehmigung irgendwie überprüfen oder könnt ihr dann gleich loslegen und das Rezept liefern?
Also wir schauen sie uns schon nochmal an, einfach um sicherzugehen, dass dieser rechtliche Hintergrund abgelegt ist, dass das alles durch ist und wir legen die bei uns im System auch mit ab, um einfach diesen Retaxationen nochmal vorbeugen zu können und dann beliefern wir erst.
Okay. Wie sieht es denn eigentlich mit der Genehmigung für Palliativpatienten aus, also für Menschen, die unter einer sehr schweren Erkrankung leiden und oft nur noch eine eingeschränkte Lebenserwartung haben? Ist das da auch so ein Aufwand oder geht es schneller?
Da geht es schneller, da ist dieser ganze Aufwand nicht da. Die brauchen keine Genehmigung, was denen dann einfach auch diese Zeit spart, sodass mit der Therapie dann schneller angefangen werden kann.
Was in solchen Fällen ja sehr wichtig ist.
Ja.
Wir haben es gerade schon gesagt, Medizinalcannabis ist seit April kein BTM mehr. Trotzdem und aus Umstellungsgründen ist es im Abda-Datenstamm noch bis Mai als BTM gelistet. Wie verfahrt ihr jetzt, wenn jemand mit einem BTM-Rezept kommt, auf dem Medizinalcannabis verordnet ist? Müsst ihr da Retaxationen befürchten oder wie sind da momentan die Regelungen?
Nachdem das jetzt auch zuerst unklar war, wurde ja jetzt eine Übergangsfrist eingeräumt, sodass wir also den kompletten April noch BTM-Rezepte, sofern sie noch gültig sind, da muss man die 7-Tage-Klausel eben mit einbeziehen, auch beliefern. Wichtig ist, dass man keine BTM-Gebühr mehr mit aufdruckt, weil das ja de facto kein BTM mehr ist. Und somit dürfen wir eben diese Rezepte auch jetzt momentan noch beliefern. Am Anfang war das nicht ganz klar, aber das wurde ja so jetzt eingeräumt. Es heißt auch, dass keine Retaxationen zu befürchten seien. Wir hoffen, dass das auch wirklich so ist, denn letzten Endes, es ist eine Empfehlung, die da ausgesprochen wurde, dass die beliefert werden dürfen. Was die Krankenkassen im Einzelfall nachher daraus machen, das ist natürlich wieder die Frage.
Ja, das sind ja manchmal dann kleine Wundertüten, ne?
Ja.
Wie geht ihr jetzt, nachdem Medizinalcannabis kein BTM mehr ist, bei der Beratung vor? Hat sich da an euren Abläufen irgendwas geändert?
Die Abläufe bei uns im Haus sind außer dem Doku-Aufwand im Großen und Ganzen noch relativ gleich geblieben. Wir bieten nach wie vor unseren Kunden eine umfassende Beratung an. Da machen wir ganz gerne einen Termin aus, sodass das dann auch ein zeitlicher Rahmen vorgibt für den Kunden, den wir für ihn haben. Und das findet dann im geschützten Rahmen in unserem Beratungsraum statt.
Eine Sache, die man auch immer bedenken muss und die jetzt durch die Teillegalisierung von Cannabis ja auch hochgeschwappt ist, ist die Verkehrstüchtigkeit. Was gebt ihr den Kunden in Sachen Verkehrsfähigkeit und Medizinalcannabis mit auf den Weg? Brauchen die zum Beispiel eine Bescheinigung und dürfen die unter Cannabis-Einfluss Auto fahren oder sofort Auto fahren? Wie beratet ihr da?
Also grundsätzlich ist bei einem bestimmungsgemäßen Konsum auf ärztlichen Rat eine Möglichkeit da, Auto zu fahren, wenn die Verträglichkeit gut und eingestellt ist. Als Nachweis geben wir unseren Kunden immer nochmal ein quittiertes Rezept mit, dass die einfach auch bei einer Kontrolle vorweisen können, dass sie Medizinalcannabis beziehen und auch konsumieren, sodass die dann damit auf der sicheren Seite sind. Man sollte jetzt nicht grundsätzlich, wenn man die Cannabis-Therapie anfängt, gleich sich munter nach der ersten Inhalation ins Auto setzen, sondern da gilt es ja wirklich am Anfang auch erstmal die richtige Dosis zu finden. Das Präparat, je nachdem, ob Inhalation oder Tropfeneinnahme, wird ja im Regelfall erstmal auftitriert, was bedeutet, man fängt mit einer recht kleinen Dosis an und steigert die dann langsam. Und da sollte man sich natürlich auch erstmal selber ein bisschen beobachten, wie vertrage ich die ganze Sache und sich dann auch wirklich erst ins Fahrzeug setzen, wenn man sich der Sache gewachsen fühlt.
Also es ist eine gewisse Eigenverantwortung.
Ist mit dabei tatsächlich, ja.
Ja, okay. Und wie sieht's aus, wenn ich andere Medikamente einnehmen muss oder vielleicht sogar Alkohol? Da gibt es ja sicher auch Leute, die da ja experimentierfreudig sind, sage ich mal.
Ja, also wir bieten auch eine Medikationsanalyse an, wo wir wirklich schauen, ob die anderen verordneten Medikamente und auch vielleicht Nahrungsergänzungsprodukte, die der Kunde sowieso sich selber besorgt, ob die gut dazu passen. grundsätzlich Alkoholkonsum dazu sollte auch meist schon aufgrund der Grunderkrankung, die sich mit einhergibt, eigentlich vermieden werden.
Das NRF listet derzeit insgesamt 9 Cannabis-Zubereitungen für die Rezeptur auf. Gilt es noch? Also ist das noch richtig? Und dann würde mich mal interessieren, welche dieser Rezepturen bei euch am häufigsten vorkommen.
Genau, also im NRF sind es eben momentan diese 9 Zubereitungen. Es kommen ab und an auch mal noch weitere Rezepturen aus anderen Wegen mit dazu. Aber am wichtigsten oder bedeutendsten sind bei uns nach wie vor die Blüten, ob in ganzer oder auch zerkleinerter Form, die dann nachher inhaliert werden mit einem speziellen Inhalator. Und dann gefolgt von den Extrakten. Da haben wir einfach auch relativ große Nachfrage. Und erst da danach kommen dann eigentlich diese Einzelsubstanzen, das Dronabinol und auch das Cannabidiol CBD, dann eben in der Rezeptur noch.
Also als Kapseln zum Beispiel?
Als Kapseln und als Tropfen, genau.
Gerade vor kurzem in der letzten Woche gab es noch einen Rezepturhinweis vom NRF. Und zwar haben die darauf hingewiesen, dass du gleichzeitig Dronabinol und Cannabidiol in Rezepturen verarbeiten kannst. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, das kann jetzt analog von der bisher bestehenden Rezeptur vom Cannabidiol in Tropfen und auch in Kapselform gemacht werden. Und ganz ähnlich gibt es auch schon verschiedene Herstellungsanweisungen zu Kapseln, wo dann die Cannabis-Extrakte auch auf dieser Basis zum Beispiel zu Kapseln verarbeitet werden können. Das macht manchmal Sinn, wenn Patienten einfach geschmackliche Probleme, Compliance-Probleme haben, Tropfen einzunehmen und dann das Kapselschlucken vielleicht ihnen angenehmer ist. Da macht sowas zum Beispiel Sinn, dann dies herzustellen.
Wir hatten ja schon vorhin so ein bisschen drüber gesprochen, dass manche Apotheken sich nicht so recht an das Thema Cannabis rantrauen. Bei welcher von diesen Cannabis-Rezepturen gibt es denn aus deiner Sicht häufig Probleme und hast du da dann Tipps für PTA, die sagen, da habe ich ein bisschen Manschetten vor?
Ja, also am spannendsten und kniffligsten finde ich persönlich die Kapselherstellung, die ja immer auf Basis von diesen Fetten stattfindet, wo wirklich dann quasi in die Kapsel Flüssigkeit eingegossen wird, die dann danach erstarrt. Und da gilt es natürlich in der Herstellung sehr sauber zu arbeiten. Ich empfehle immer einen groß genugen Überschuss zu machen, was ja jetzt, wo es kein BTM mehr ist, auch wieder einfacher zu rechtfertigen ist, wenn man ein bisschen mehr Überschuss hergestellt hat, sodass nachher einfach auch die Kapseln alle so voll werden, wie befüllt werden soll und es eben auch sehr gleichmäßig stattfinden kann. Wenn man jetzt so ein Ausgießen in Kapseln noch nie gemacht hat, empfehle ich immer, dass man vielleicht auch vorher mal mit der Fettschmelze übt. Also kein Wirkstoff reingeben, sondern nur die reine Fettschmelze ausgießen und dann einfach entweder mit einer Insulinspritze machen wir es ganz gern oder wenn man das natürlich hat mit einer Eppendorf-Pipette, dann geht das Ganze noch deutlich zügiger. Und ganz wichtig ist einfach, dass man am Ende auch diese Endkontrolle durchführt, dass man wirklich die Gleichförmigkeit der Masse mit diesem NRF-Tool durchführt, denn das gibt auch schon nochmal Sicherheit, dass alles richtig gelaufen ist und dass dann einfach die Kapseln alle gleichmäßig dosiert sind.
Also Kapseln wäre dann was für Fortgeschrittene, aber jetzt einfach die Abgabe von Blüten oder auch von einem Extrakt, das ist aus deiner Sicht durchaus zu managen, oder?
Genau, also das kann eigentlich jede PTA, die so ein bisschen im Unterricht aufgepasst hat, gut durchführen. Es gibt wirklich gute Monografien dafür, an die man sich halten kann. Man hat ein bisschen Prüfaufwand, darf auch mal wieder eine DC machen unter Umständen, aber das ist alles machbar.
Okay. Ja, Sarah, dann sind wir schon wieder am Ende unserer Podcast-Zeit und jeder, der PTA Funk kennt, weiß, dass jetzt der Aufreger der Woche kommt. Was hat dich diese Woche aufgeregt, positiv oder negativ?
Also gerade in puncto Cannabisblüten haben wir wirklich sehr, sehr viele unnötige Fragen per Telefon, wo Kunden sich bei uns informieren möchten, wie sie jetzt an die Sache rankommen und ob sie jetzt hier was kaufen können und wie das alles vonstatten geht. Wir sind ja nach wie vor nicht als Abgabestelle für Genusscannabis vorgesehen, was ich selber so auch richtig finde. Aber unser Gesetzgeber soll doch bitte einfach die Kundschaft oder die Bevölkerung im Gesamten dazu selber richtig informieren, sodass nicht wir wieder die ganze Informationspflicht und die ganze Arbeit bekommen.
Ja, vor allem für eine Sache, die eigentlich mit der Apotheke, nämlich Genusscannabis, in dem Moment ja nicht so viel zu tun hat, ne?
Genau, also uns blockiert es tatsächlich in der täglichen Arbeit. Wir haben Zusatzarbeit, an der wir nichts verdienen. Und das ist momentan mit dem Personalnotstand, den die Apotheken vorweisen können, einfach auch nicht mehr leistbar.
Also ich glaube, da sprichst du ganz vielen Kollegen und Kolleginnen aus dem Herzen. Und in diesem Sinn, vielen Dank für deine Zeit und bis zu unserer nächsten Plauderrunde. Ich freue mich drauf. Mach's gut.
Sehr gerne, Steffi. Schaff's gut. Eine gute Woche dir. Ciao.
Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.